Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat. Heute zunächst einmal in quasi uralter Besetzung, nämlich neben mir sitzt heute nicht Stefan Brink, sondern Max Adamek, der mal wieder im Einsatz ist. Und ja, heute ist, wo der Podcast online ist, ist der Juni fast vorbei. Und ich freue mich ganz besonders, heute einen Gesprächspartner hier zu haben, für den der Juni auch ein besonderer Monat ist, nämlich Ulrich Kelber, den Bundesdatenschutzbeauftragten. Hallo, Herr Kelber.
Hallo.
Max, du hast eine Frage für Herrn Kelber.
Ja, durchaus, ja. Ich darf Sie auch herzlich begrüßen. Danke, dass Sie uns Zeit genommen haben für uns. Ich kannte Sie ja noch nicht so richtig und auch nicht intensiv mich mit Ihren Arbeiten auseinandergesetzt bisher. Aber es ist ja eine durchaus beeindruckende Vita und überhaupt auch gewisserweise ein Quereinstieg gewesen, so als Informatiker und nicht mit diesem tiefen juristischen Hintergrund, jedenfalls klassisches Jurastudium, dann in dieses hohe Amt. Das hat mich sehr beeindruckt natürlich. Und was mich auch beeindruckt hat, war das, was ich hier in der PING gelesen habe, in einer Ausgabe, die jetzt wirklich auch schon ja 5 Jahre alt ist. 2019 haben Sie nämlich mit dem Nico auch bereits ein Interview hier abgehalten. Und da sagten Sie einen sehr interessanten Satz, den ich auch sehr sympathisch fand und unterstützenswürdig sowieso. Da hieß es auf die Frage, was verstehen Juristen nie? Was Nico vermutlich etwas provokativ auch gesagt hat, sagten Sie, Juristen sind natürlich breit gefächert. Es gibt wie immer im Leben die eine Art von Juristen und die andere. Und dann sagten Sie, diejenigen, mit denen ich weniger zurechtkomme, denken, dass bestehendes Recht das Ende der Weisheit ist. Das ist, das hat mir einfach zu denken gegeben und ja, denke ich, kann man auf jeden Fall bestätigen. Es gibt natürlich die andere Art. Und jetzt wäre meine Folgefrage 5 Jahre später, welche der beiden Arten oder vor allem, ob die letztere, die nicht dazu gehört, Sie jetzt viel begleitet hat in dieser Amtszeit in den letzten 5 Jahren, ob Sie viele Begegnungen mit derartigen Juristen auch haben durften.
Also ich muss ja überhaupt Juristinnen und Juristen beim Datenschutz erstmal ein Lob aussprechen, sich in so eine Materie reinzutrauen, die so technisch dominiert ist, das zeugt ja eigentlich von Mut. Wir Informatiker sind da ja viel Fisch im Wasser, ne? Der Technik. Es sind eben keine Aktenbestände mehr, sondern es wird immer stärker technisch beschränkt. Und deswegen braucht man die zweite Art Juristinnen und Juristen auch häufiger. Und zumindest in meiner Behörde bin ich nur auf die gestoßen.
Das klingt gut. Dann war es wohl auch eine angenehme Zeit, unter anderem deshalb, nehme ich mal an, diese Amtszeit.
Es war eine ganz tolle Zeit.
Das freut mich. Und das daran anschließend auch noch meine Frage. Gerade weil ich ja dieses Interview hier gelesen habe, wo Sie gerade ein paar Wochen überhaupt erst im Amt waren. Jetzt, einige Jahre später, was haben Sie denn so mitnehmen können oder gelernt in dieser Amtszeit?
Na, die Amtszeit war natürlich herausfordernd, sowohl von den rechtlichen Weiterentwicklungen, den technischen Innovationen, dazu mittendrin auch noch die Pandemie, die ja Arbeitsformen umgestellt hat, Sachen mit unglaublicher Geschwindigkeit erfordert hat, damals Abwägungen notwendig gemacht hat an der Stelle. Was ich vor allem gelernt habe, ist, dass bestimmte Überzeugungen, wie anders gearbeitet werden müsste, um Digitalisierung erfolgreich gestalten zu können, sich bewahrheitet haben. Also Prozesse in der Politik, mediale Wahrnehmung, sind nicht darauf ausgerichtet, wirklich eine nachhaltige Digitalisierung zu ermöglichen. Sie sind immer Zuspitzungen, sind Schuldzuweisungen, sind die Nichtbereitschaft, die Schritte nacheinander zu gehen, die gegangen werden muss und auch weiterzugehen, wenn der Scheinwerfer der Aufmerksamkeit nicht mehr auf diesen Digitalisierungsschritt gelenkt ist.
Ich gebe das Mikro mal weiter.
Ja, du hast jetzt die ganze Zeit gesprochen über das Interview, was wir in der Ausgabe 319 der PING seinerzeit Print dort gehabt haben. Das nur kurz zur Ergänzung. Es klang bei Ihnen gerade an, Digitalisierung, kurzatmig, wenn was schief geht, ist es immer schnell der Datenschutz. Kennen Sie das?
Ja, das ist die eine Geschichte, eine schnelle Zuschiebung. Da gibt's auch wirklich Beispiele, wo das besonders frech gewesen ist, wo es tatsächlich eher andersrum ausgesehen hat. Man hat sich nicht drum gekümmert. Man hat die Schritte, die die Datenschützerinnen und Datenschützer empfohlen haben, ist man nicht gegangen. Man hat es unterfinanziert. Man war nicht bereit, überhaupt normale bestehende Technologien einzusetzen, die helfen könnten, das schnell zu machen. Und dann hat man das zugeschoben. Ich habe in den letzten Tagen an viele dieser Beispiele gedacht. eines der lustigsten, weil andere sind echt trauriger, war, als man in Niedersachsen ein Impfangebot an alle über 65-Jährigen, war es, glaube ich, geben wollte und kam in der Landesregierung zu dem Ergebnis, das könne man ja wegen dem Datenschutz nicht tun, und schrieb dann Menschen mit alten deutschen Vornamen an, was dazu geführt hätte, dass ich als Niedersachse, wenn ich dort einer wäre, als unter 65-Jähriger ein Angebot bekommen hätte als ein Ulrich, ein 70-jähriger Mohammed allerdings nicht an der Stelle. Und als ich dann meine niedersächsische Kollegin anrief und meinte, wie kommst du denn zu der Ansicht, dass sie das weder direkt machen dürfen, noch Geld zum Beispiel an die Kommunen geben dürfen, dass sie die rausschicken mit den Melderegisterdaten, war die Antwort, weil sie mich nie gefragt haben. Die sind einfach selber zu der Meinung gekommen, dürfen sie nicht. Und das ist natürlich frustrierend. Das ist tatsächlich eine Situationsbeschreibung von Digitalisierung in Deutschland.
Jetzt liegt natürlich das Thema Patientenakte schon fast in der Luft, aber ich will es jetzt bewusst nicht ansprechen. Wo gibt es denn noch Bereiche, wo Digitalisierung stockt, weil kurzatmig, und wo dann immer schnell die Versuchung ist, dass es am Datenschutz liegt?
Also wir haben es natürlich sowohl im Privatsektor als im öffentlichen oder im öffentlich-rechtlichen Bereich. Es gibt ja auch Bereiche, wo wir sehen, dass wir wirtschaftlich hinterherhinken, weil man sich nicht früh genug darum gekümmert hat. Man muss nur die Berichte über die Softwareprobleme deutscher Automobilhersteller sich anschauen, die erst sehr spät auf bestimmte Softwaretrends aufgesprungen sind. Was ich auch erlebe, ist, dass wir in Deutschland und Europa an ganz vielen Stellen es nicht geschafft haben, uns auf einheitliche Standards, einheitliche, vollständig digitale Übertragungswege zu einigen. Das wäre die Antwort gewesen auf viel größere Wirtschaftsräume wie in den USA oder China. Und das liegt natürlich auch an den wirtschaftlichen Interessen oder politischen Interessen der jeweiligen Stakeholder, also der Beteiligten an diesem Prozess. In der politischen Ebene glaube ich, dass nach wie vor die Prozesse nicht darauf ausgerichtet sind. Es sind oft ressortinterne Geheimprozesse oder aufgeteilt zwischen Bund und Ländern, und einen Weg zu gehen, dass man zu einem frühen Zeitpunkt prüft, ist das digitalisierbar, wie kann ich es digitalisieren, was darf ich nicht machen, um die Digitalisierung zu gefährden, was sind die rechtlichen Voraussetzungen, also welche Daten darf ich erheben, wie darf ich sie speichern, wann muss ich sie löschen, welche muss ich aber auch über bestimmte Zeitraum aufbewahren. Alles das existiert nicht oder zu selten am Beginn, sondern am Beginn sind die geheimen Überlegungen möglichst auch von der Öffentlichkeit abgeschirmt, weil man Angst hat vor medialer verzerrter Darstellung, durchaus zu Recht. Und dann finden noch Kompromisspakete statt, Koalition, Partei, Ausschuss. Und dann wird zum ersten Mal geprüft, wie setze ich es jetzt digital um, und dann kann es Regelungen geben, kleine Regelungen, die das Ganze erschweren und nachher zum Krach führen.
Jetzt ist ja Bundesbeauftragte keine Digitalisierungsagentur. Bräuchten wir vielleicht noch eine Digitalisierungsagentur, die auch, also wir kennen das Thema ja als Anwälte beispielsweise von dem schwierigen Prozess der Digitalisierung der Justiz, wo wir es auch immer dann zu tun haben. Sie haben jetzt gesagt, innerhalb Europa kann man sich nicht auf Standards einigen, aber da ist dann ja schon ein schwieriger Prozess, sich überhaupt innerhalb Deutschlands mit dem Föderalismus auch auf Standards zu einigen.
Also in der Tat schreibt die Europäische Union häufiger Standards vor, als es national passiert. In Deutschland wundert man sich an manchen Stellen, wo der Staat oder die Gemeinschaft unmittelbar finanziert und trotzdem bestimmte Standards nicht vorschreibt. Nicht zu sagen, du kannst zum Beispiel am Gesundheitswesen und der Kassenerstattung nur teilnehmen, wenn du innerhalb der nächsten 2 oder 3 Jahre folgende digitalen Übertragungswege etablierst. Auch sowas hat natürlich nicht existiert. Ich selber rede lieber über Prozesse als über Organisationsformen. Ist jetzt ein Digitalministerium oder ein Digitalkabinett das Richtige? Brauche ich eine Digitalagentur oder eher die enge Zusammenarbeit bestehender digitaler Regulierungsinstitutionen, wie wir sie mit dem Digital Cluster Bonn ja selber gegründet haben, Anfang des Jahres, um das dann voranzutreiben? Wichtig ist, dass man die Reihenfolge der Schritte richtig macht. Ich habe das an einem Beispiel beschrieben. Das andere ist aber, Basistechnologien voranzubringen. Also hätten wir eine elektronische ID, und würden dort auch nicht kürzen bei der Finanzierung, dann müssten wir uns danach nicht mehr überstreiten, Sicherheitsstandards beim Zugang zu Daten abzusenken, weil es einen komfortablen, sicheren Authentifizierungsweg gäbe. Und diese Reihenfolge, diese Pläne, wann muss ich was machen, die werden halt leider, wenn sie existieren, in dem Dickicht auch des Föderalismus an der Stelle wieder zerpflückt und sind am Ende nicht gegangen worden.
Kommen wir mal zu sprechen auf einen ganz wesentlichen Zuständigkeitsbereich des BFDI. Das ist die Zuständigkeit für die Bundesbehörden. Nach meiner Wahrnehmung, aber vielleicht täusche ich mich, haben Sie da auch schon ein deutliches Augenmerk drauf gelegt in Ihrer Amtszeit und haben sich, wenn man so will, mit der Bundesregierung angelegt, was die Fanpages, zum Thema Fanpages, wo ein Verfahren läuft, wo sie Bescheid erlassen haben, zur Untersagung der Fanpage des Bundespresseamtes. Sie haben sich mit dem, in einem Verfahren, wo ich mitgewirkt habe, angelegt mit dem Bundesinnenministerium, wo es darum ging, ob man anonyme Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz stellen kann, was sie datenschutzrechtlich verneint haben, also oder datenschutzrechtlich bejaht haben. Einzelheiten möge jede Hörerin und Hörer nachlesen. Auf jeden Fall haben sie sich dort angelegt, auch ein Verfahren dort geführt. Und dann haben sie jetzt noch quasi jetzt, man könnte sagen, zur Krönung, haben Sie jetzt noch ganz zum Schluss Ihrer Amtszeit noch eine Klage gegen den Bundesnachrichtendienst auch gemacht. Ist das, täusche ich mich da oder ist da auch ein gewisses Verständnis Ihres Amtes sichtbar geworden bei diesen doch sehr, wie soll ich sagen, so an die Spitze auch gehenden Durchsetzungsbemühungen, was den Datenschutz angeht?
Also die Bundesbehörden sind natürlich ein wichtiger Bestandteil der rechtlichen Aufgaben des BFDI. Wir haben noch ein paar Mischaufgaben wie Finanzämter, Jobcenter. Wir haben Teile, sehr interessante Teile der Privatwirtschaft, wenn wir Telekommunikation und Postdienstleistungen nehmen. Und natürlich engagieren wir uns sehr, sehr viel neben der Gesetzesberatung national und europäisch, auch in europäischen oder internationalen Gremien, einfach für Standardisierung, Harmonisierung und Ähnliches mehr. Aber nein, unsere Aufgabe ist das. Und ich habe eins auch immer für wichtig gehalten. Wenn man Beschlüsse fasst, wie man die Rechtsansicht hat als Datenschutzbehörden, dann muss der Beschlussfassung auch die Durchsetzung folgen. Also zu sagen, ich halte etwas für nicht rechtskonform, aber dann handle ich nicht, wird am Ende nur zur Verwirrung und auch zur Nichtakzeptanz des Rechtsbereichs beifügen. Und deswegen war für uns klar, als wir mit den anderen zusammen eine entsprechende Ansicht zur Rechtmäßigkeit des Betriebs, in dem Fall Facebook, aber angelehnt wird das sicherlich am Ende auch für andere Plattformen gelten, haben, dann haben wir uns auch ein Beispiel herausgesucht. Man muss ja nicht 80 Verfahren gleichzeitig beginnen, um das Ganze zu machen. Ja, ich meine jetzt auch nicht 80 verschiedene Facebook-Pages. Man muss allerdings das Ganze natürlich auch erfassen. Also entweder erfasse ich die Anwendung, dann müsste ich, um sie ganz technisch zu durchdringen, müsste ich allerdings rechtlich für sie auch zuständig sein. Oder ich muss die Anwendung durch eine Institution wirklich mir genau anschauen und brauche eine klare rechtliche Auffassung, wo zum Beispiel die Verantwortlichkeit liegt. Was aber ganz wichtig ist, der weit überwiegende Anteil der Arbeit sind nicht Klagen und Weisungen und Beanstandungen, sondern sind Beratungen. Die kommt natürlich nur nie an die Öffentlichkeit, weil man kommt ja zu einem gemeinsamen Ergebnis. Und deswegen, wenn ich gefragt werde, was ist ein besonders positives Beispiel, würde ich sagen, dass in einigen der Behörden mit massenhaften Anfall von Bearbeitungen gleicher Art, also Jobcenter, Finanzbehörde ist ein Beispiel, Bundesamt für Justiz mit den ganzen Führungszeugnissen, also wo Millionen von Sendungen und Bearbeitungen rausgehen, dass hier die Zahl der Beschwerden und der Datenschutzmeldungen nicht so gestiegen ist wie in anderen Bereichen und tendenziell zum Teil gesunken. Also so eine Compliance-Kultur auch in der Akzeptanz der Maßnahmen erreicht wurde, das ist natürlich ein schönes Ergebnis der Beratungsarbeit, ist mir fast noch wichtiger als eine öffentlichkeitswirksame Weisung oder eine aus der Not geborene Klage.
Ja, aber sicherlich verbindet man mit Ihrer Person auch durchaus die Bereitschaft, auch mit schwierigen Themen auch in die Öffentlichkeit zu gehen. Da werden Sie mir wohl nicht widersprechen.
Auch das ist eine gesetzliche Aufgabe, Parlament, Regierung und Öffentlichkeiten über alle Fragen der Datenverarbeitung zu sensibilisieren.
Nehmen wir doch mal aus der von mir genannten Reihe das Letzte. Als ich Max Adamek vorhin erzählte, dass es ein Verfahren gegen den Bundesnachrichtendienst gibt, das Sie initiiert haben, führen, hat er erstmal kurz geguckt und gesagt, also überlegt, sind die denn überhaupt zuständig dafür? Das ist ja gar nicht so bekannt. Also wenn man sich ein bisschen auskennt mit den Nachrichtendiensten, dann weiß man, dass es eine G10-Kommission gibt, dann weiß man, dass es ein parlamentarisches Kontrollgremium gibt. Aber dass es auch Aufgaben gibt, die jetzt hier im Hause dann auch anzusiedeln sind, ist ja gar nicht so geläufig. Und deswegen nur mal die Frage, um was für Aufgaben geht es denn da jetzt eigentlich in dieser Auseinandersetzung?
Das ist natürlich ein Element des Bundesnachrichtendienstes, dass wir dort auch Dinge überprüfen, über die wir öffentlich nicht sprechen können. Dementsprechend ist der Bereich in unserem Tätigkeitsbericht kleiner als gedacht. Wer allerdings in unseren Organisationsplan schaut und weiß, dass eine unserer vier Abteilungen und damit eine unserer drei Fachabteilungen vollständig Sicherheitsbehörden sind, kann sich vorstellen, dass wir mehr tun. Es gab mal einen Artikel, die unterschätzte Aufsichtsbehörde. In der Tat sind wir bei jeder einzelnen der großen Sicherheitsbehörden des Bundes diejenigen, die am Ende am meisten Zuständigkeiten haben. Das parlamentarische Kontrollgremium nämlich mit seiner Übersichtsfunktion einfach an der Stelle raus. Wir werden bei den Nachrichtendiensten sind wir sowohl ganz am Anfang beteiligt, wenn eine sogenannte Datei errichtet wird, und da kann man sehr viele Dinge verstehen, von wirklich einer Errichtung einer Datei bis zu einer bestimmten Maßnahme der Datenerhebung und Überwachung und später auch bei den Datenbeständen. Was wir nicht machen, ist zum Beispiel die Prüfung, ist jetzt die Überwachung einer bestimmten Person erstmal gerechtfertigt? Darf man das jetzt machen? Das ist beim BND dann zum Beispiel der unabhängige Kontrollrat und bestimmte Daten, die die G10-Kommission anschaut. Allerdings war uns immer wichtig, dass wir die Daten sehen und dann, wenn wir sehen, es sind G10-Daten, sagen über die Rechtskonformität, das ist G10, aber dass es keine nicht kontrollierten Bereiche gibt. Von daher, ja, wir sehen den gesamten IT-Bestand der Behörden. Das sind die drei anerkannten Nachrichtendienste des Bundes. Der vierte Nachrichtendienst, der gesetzlich noch keine Grundlage hat, das militärische Nachrichtenwesen, aber auch Bundeskriminalamt, Bundespolizei, Zoll, Finanzkriminalamt, wenn es dann kommt, jetzt die FIU, in all diesen Bereichen sind wir unterwegs und prüfen tatsächlich mit auch einer gewissen Kompensationsfunktion, wie das Bundesverfassungsgericht mal genannt hat, nämlich dort, wo die Maßnahmen ja im Verborgenen stattfinden, man also gar nicht weiß, ist man betroffen, auch keine Einblick nehmen darf, weil das wäre ja auch ein Aushorchen der Sicherheitsbehörden, dann schauen wir auch rein, können feststellen, ist die Datenverarbeitung, wenn es eine gibt, gerechtfertigt oder nicht. Und dazu gehört, dass wir viele Dinge einsehen können, um festzustellen, ob dann eine Datenverarbeitung gerechtfertigt ist. Und die Entscheidung darüber liegt bei uns nach dem Gesetz und nicht bei der kontrollierten Institution. Und im Groben darüber geht der Streit an der Stelle, dass wir etwas einsehen wollen, was die andere Seite nicht möchte, was wir einsehen.
Wir beide haben uns ja kennengelernt, als Sie Staatssekretär waren, im damals noch Justiz- und Verbraucherschutzministerium. Und da hatten Sie auch schon mit der DSGVO zu tun. Das war die Verbraucherseite, wenn ich es mal so vereinfacht sagen darf. Mit der Sicherheitsseite haben Sie ja erst hier dann auch also tiefere Einblicke bekommen. Oder
Naja, also von der Grundrechtsseite her hat natürlich auch ein Justizministerium mit der Datenschutzgeschichte zu tun. Sie ist ja dann das Gegenstück zum Innenministerium.
Meine Frage dennoch, was haben Sie denn da so, also was haben Sie denn da so gelernt, so aus den, was die Sicherheitsbehörden und den Datenschutz angeht, in den 5 Jahren Ihrer Amtszeit? Also was wussten Sie noch nicht vorher?
Also es unterscheidet sich manchmal natürlich übrigens durchaus auch von den jeweiligen Leitungen, aber im Großen und Ganzen habe ich erstmal festgestellt, wenn das Recht eindeutig ist oder man sich auf eine exakte Interpretation geeinigt hat oder das Verfassungsgericht jetzt es nochmal eingeengt hat, dann gibt es wirklich eine große Bereitschaft und auch ein großes Engagement, es exakt so einzuhalten. Also wir haben schon Sicherheitsbehörden, die im Großen und Ganzen so arbeiten, wie man sich das in einem Rechtsstaat erwünscht. Ganz wenige Ausnahmen abgesehen. Der größte Streit geht da in den Bereichen, wo es unklar ist, also wo das Gesetz zu abstrakt ist, wo man eine gewisse Auslegungsbreite hat. Die Sorgfalt natürlich das ein oder andere Mal bei den Behörden oder auch bei der Frage der Zusammenarbeit von Behörden, welche Daten wann noch aufbewahrt werden über eine Person. Dies ist ja nicht nur im Föderalen, sondern es wird natürlich mit Partnerdienst, mit Europol, mit Interpol zusammengearbeitet.
Die Graubereiche, die ja...
Und auch hier ist tatsächlich die Beratung der allergrößte Anteil. Wir sind natürlich auch längst im KI-Bereich und Sicherheitsbehörden unterwegs. Da haben wir jetzt zuletzt, ich glaube sogar öffentlich, ne, das Papier, die Handreichung zum Einsatz von KI bei Sicherheitsbehörden haben wir öffentlich gelegt, wo man mal so auf 15 Seiten gesagt hat, auf was muss man eigentlich mal schauen? Es ist nicht detailliert, das machen wir an anderer Stelle, aber was sind die Bereiche, auf die man erstmal achten muss, wenn man mit solchen Prozessen beginnt? Weil solche Guidance-Papiere, Leitlinien sind sehr hilfreich, damit die kontrollierte Seite weiß, auf was achten die, nach was schauen die, was ist deren Rechtsauffassung?
Ich habe gerade schon darauf angespielt, wo Sie herkommen. Sie kommen aus der Politik. Würden Sie sagen, es ist Ihnen zugute gekommen im Amt, dass Sie aus der Politik kommen?
Ja, die Vernetzung hilft natürlich. Erstens, man weiß schon mal, wie man anrufen kann, um was zu erfahren. Das Zweite ist, dass man die politischen Prozesse versteht, sowohl das Positive als das, was man schon früher oder vielleicht aus neuen Erfahrungen für falsch gehalten hat. Mein Glück ein Stückchen ist natürlich, dass ich auch schrittweise im politischen Bereich immer mehr Personalverantwortung bekommen habe. Vom einfachen Abgeordneten mit seinem kleinen Büro über den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden schon etwas größeren Bürobereich hatte. Der parlamentarische Staatssekretär zwar neben dem Beamteten steht, aber natürlich trotzdem im großen Haus arbeitet, weil es ist schon nochmal was anderes, wenn man dann auf einmal eine Behörde leitet.
In dem Interview, das wir 2019 geführt hatten, berichteten Sie damals von 240 Mitarbeitern, die Sie hatten. Sie haben ja gerade gesagt, wie viel sind Sie jetzt?
Also Ihr Vorteil ist, dass Sie das 2019er Interview nochmal gelesen hat, ich das aber nicht wusste. Also ich habe es nicht im Kopf. Ich habe, glaube ich, aber von 240 Stellen gesprochen, hoffe ich.
240 Stellen, ist richtig. Ja.
Also wir haben jetzt 420 Stellen. Wir waren damals knapp über 100 Leute erst an Bord. Der 2018er und der 2019er Haushalt haben dem BFDI Gott sei Dank einen massiven Anstieg an Stellen gegeben, um das, was mit der Datenschutzgrundverordnung gekommen ist, aber ein paar andere Aufgaben zu verarbeiten. An Bord haben wir allerdings schon 360 Menschen jetzt. Also eine gute Verdreifachung seitdem.
Das ist ja auch wenn man in die Bundesländer schaut, sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt Bundesländer, wo es auch seit, sagen wir, 2018 einen starken Anstieg von Stellen gegeben hat, und anderswo ist es fast gar nicht spürbar. Das hat was mit Politik zu tun, oder?
Das hat was mit Politik zu tun, auch dem falschen Verständnis, was eigentlich die Datenschutzbehörden sind. Es gab durchaus Länder, in denen auch das sehr deutlich zu verstehen gegeben wurde, dass man gar nicht wolle, dass die Datenschutzbehörden besser ausgestattet sind, weil dann würden die ja die Wirtschaft noch mehr behindern. Die Realität ist aber, selbst wenn man so denken würde, wäre die Schlussfolgerung falsch, weil eine schlecht ausgestattete Datenschutzbehörde konzentriert sich auf ihre unmittelbaren gesetzlichen Aufgaben, Beschwerdebearbeitung und Datenpannenmeldung. Erst eine besser ausgestattete Behörde kann die Beratungsleistungen erbringen. Das heißt, wer wegkürzt, kürzt genau das weg, was die Unternehmen brauchen, Unterstützung. Und das wollen wir in Zukunft ja sogar ausbauen. Also nehmen Sie nur die KI-Verordnung. Da wird ja von den Reallaboren, also den Regulatory Sandboxes, gesprochen. Und die kann man als Datenschutzbehörde nur bedienen, wenn man etwas Luft von dem anderen hat. Das heißt, alle die Länder, die ihre Datenschutzbehörden aushungern, werden keine Reallabore anbieten können, in denen der Datenschutz wirklich so vertreten ist, dass für die Unternehmen danach eine gewisse Sicherheit existiert.
Stichwort AI Act. Haben Sie einen Standpunkt, wer die Aufsichtsbehörde sinnvollerweise sein sollte, wenn der AI Act dann mal umgesetzt wird. Das gibt es ja jetzt schon eine, kommen wir gerade von den Kölner Tagen Datenschutz, da haben wir das ausgiebig schon diskutiert. Das ist ja eine rege Diskussion, die da bereits im Gange ist.
Ich schaue mir das an von den limitierenden Faktoren her. Erster limitierender Faktor ist, ich kriege nur eine bestimmte Anzahl von Menschen mit KI-Kompetenz. Das heißt, ich darf keine Variante wählen, wo möglichst viele Behörden solche Menschen benötigen oder es Parallele zu Strukturen gibt. Zweitens, ich müsste dafür sorgen, dass möglichst wenig Behörden am gleichen Fall beteiligt sind. So, wenn ich das beides nehme, dann ist die Antwort, dass tatsächlich die Datenschutzbehörden das tun sollten. Weil sie, es gibt keine engere Verwandtschaft in diesen ganzen europäischen digitalen Regulierungen als KI-Verordnung und Datenschutzgrundverordnung. Beides sind vertikal alle Bereiche durchschneidende Fragen. Eine als Technologie, die eine als Grundsatzprinzip. Alles andere sind horizontale, sektorale Regulierungen. Also DSGVO und KI-Verordnung haben viel mehr gemeinsam als KI-Verordnung mit Digital Services Act. Deswegen ist die Frage, wer dort Koordinator ist, nicht hilfreich. Und das Zweite ist, ich brauche Marktdurchsetzungsbehörden. Marktdurchsetzungsbehörden mit KI-Kompetenz. Die Datenschutzbehörden hätten die mit den Landesdatenschutzbehörden und dem Bundesdatenschutzbeauftragten für die Privatunternehmen und die öffentlichen Stellen und könnten sich für bestimmte Aufgaben wie der Koordinierung oder bestimmten Technologien wie zum Beispiel Large Language Models sich sogar noch auf einen Cluster einigen, was sie auch getan haben, nämlich gesagt haben, das kommt zum BFDI an der Stelle. In allen anderen Konstellationen müsste ich entweder eine Behörde vollständig aufbauen dafür, Bundesnetzagentur, oder hätte eine solche Bundesbehörde nur als Koordinierungsbehörde, würde die Marktaufsicht dort belassen, wo sie heute auch ist. Das hieße aber, dass zum Beispiel Schulbehörden, Gewerbeaufsichtsämter auf einmal Marktaufsichtsbehörden für KI-Verordnung sind. Und auf der einen Seite wird die KI-Verordnung zwar nur wenige KI-Systeme betreffen, nämlich die High-Risk. Für alle anderen gibt es übrigens nur eine Aufsichtsbehörde, die Datenschutzbehörden, weil die müssen mit DSGVO auch an Non-High-Risk-Systeme gehen. Aber es gibt sehr viele Stellen, die diese High-Risk-Systeme einsetzen können. Zum Beispiel ein System, das aufgrund der Noten ermittelt, ob ein Schüler versetzungsgefährdet oder abschlussgefährdet ist, ist eine High-Risk-Verordnung. Eine Kamera in einem Firmenbereich, Werkshalle oder Verkaufsbereich, die auch KI-Auswertungen vornimmt, ist High-Risk. Das heißt, die KI, alle Gewerbeaufsichtsämter und alle Schulbehörden der Republik müssten auf einmal KI-Kompetenz aufbauen. Das ist undenkbar an der Stelle. Und dann käme als letztes noch dazu, die Datenschutzbehörden sind trotzdem bei jedem Fall mit dabei, denn es ist außerhalb der KI-Verordnung immer auch noch Datenschutzgrundverordnung. Und wenn man das weiß, warum dann bis zu drei Behörden für einen Fall anstatt einer Behörde? Jeder, der was anderes verlangt, muss ich im Augenblick sagen, ihr bereitet ein riesiges Bürokratiemonster vor aus der falschen Angst, die Datenschutzbehörden könnten zu streng sein. Natürlich werden die Datenschutzbehörden die KI-Aufsicht nicht mit der Datenschutzstruktur machen, sondern sie haben dafür spezielle Personen, die aber auf die Kompetenz der anderen Bereiche zugreifen können. Und das wäre das Schnellste. Und würde vor allem auch für Rechtssicherheit sorgen, weil diese Behörden könnten dann auch einheitliche Antworten in den Reallaboren und Regulatory Sandboxes geben. Also aus meiner Sicht greifen da leider einige Studien, die es gegeben hat, wie die der Bertelsmann Stiftung, viel zu kurz, weil sie genau diese praktische Umsetzung überhaupt nicht in den Blick genommen haben.
Was ja dann vielleicht noch ergänzend dafür spricht, dass die Aufgaben am besten bei den Datenschutzbehörden untergebracht sind ja, dass es im Prinzip, wenn man auf die Risiken schaut, vor denen die DSGVO schützen will und die Risiken, vor denen AI Act schützen will, dass es da sehr große Schnittmengen gibt. Sie haben es ja auch schon angesprochen, dass aus dem Grund ja auch gar nicht denkbar ist, dass die Datenschutzbehörden außen vor bleiben bei der KI. Das geht nach der DSGVO gar nicht. Was als Einwand immer mal wieder kommt, ist die Vielstimmigkeit der Datenschutzbehörden. Und da war ja jetzt gerade diese Woche, da waren Sie auch im Bundestag nochmal als Sachverständiger, die Anhörung zu der Bundesdatenschutzgesetz-Novelle, wo jetzt erstmalig die Datenschutzkommission dann auch Eingang in das Datenschutzrecht überhaupt findet. Also das soll anerkannt werden, dass es die gibt. Wir haben das hier verschiedentlich in verschiedenen Folgen mit Stefan Brink vor allen Dingen zusammen diskutiert, was davon zu halten ist. Sind Sie zufrieden mit dem Vorschlag, wie er jetzt da ist, zur, wie es heißt, Institutionalisierung der Datenschutzkonferenz?
Letzter Satz noch zur KI-Verordnung. Sollte es diese Uneinheitlichkeit geben, würde sie natürlich, selbst wenn nicht die Datenschutzbehörden zuständig sind, immer noch wegen ihrer Zuständigkeit für den Datenschutz dort verbleiben. Ist aus meiner Sicht also aus der kein gutes Argument der Menschen, die es so haben wollen. Erstens glaube ich, in den letzten 5,5 Jahren ist die Einstimmigkeit sehr viel weiter fortgeschritten. Wenn ich manche der Sachen von damals auch auf europäischer Ebene vergleiche mit heute, sind wir vorangekommen. Das hat damit zu tun, dass wir die Arbeit verändert haben. Wir haben den Jurfix der Datenschutzbehörden eingeführt. Jeden Montag um 10 Uhr reden wir eine Stunde über aktuelle Ereignisse, wie wir die sehen. Um schon mal zu wissen, gibt es Abweichungen, dann versuchen wir uns auch schnell zusammenzusetzen, bevor wir anders rausgehen. Weil das kann die Öffentlichkeit auch erwarten, dass wir nicht mit unterschiedlichen Nachrichten nach draußen gehen. Unsere Arbeitsgruppensitzungen sind enger geworden, unsere Konferenzabstände sind enger geworden, weil wir genau wissen, wie wichtig das Ganze ist. Und wir haben sogar unsere Geschäftsordnung umgebaut, weil halt noch die entsprechenden rechtlichen Regelungen fehlen für Beschlüsse, die nach innen wirken, also Auslegungspraxis und Ähnliches, können wir verbindliche Beschlüsse fassen, wo man vorher erklären muss, warum man davon nicht sich daran halten will, also mit Begründung. Ansonsten ist es verbindlich. Besser wäre es noch rechtlich, das Ganze zu machen. Und da verstehe ich in der Tat die Zurückhaltung nicht, wenn man das doch als Problem sieht. Aus meiner Sicht ist es ein kleineres Problem als in den Beschwerden. Dann sollte jetzt die Novelle genutzt werden, der Datenschutzkonferenz nicht nur eine Geschäftsstelle zu geben, die für bessere technische Zusammenarbeit, zum Beispiel IT-Systeme mit Kollaboration sorgt, aber die gerade die kleinen Datenschutzbehörden, wenn die im Vorsitz sind, unterstützt. Und das Zweite ist, und ich glaube, wir haben überzeugende Gutachten vorgelegt, warum das auch verfassungsrechtlich geht, dafür zu sorgen, dass wir verbindliche Mehrheitsbeschlüsse für die Dinge nach innen. Also jetzt nicht Beaufsichtigung eines Unternehmens und dann wird die federführende Behörde überstimmt, sondern zum Beispiel Auslegungsfragen zu machen. Ich hoffe, dass diese Chance nicht verpasst wird und zitiere meine kommende Nachfolgerin, die gesagt hat, jetzt können Sie handeln. Wenn Sie jetzt nicht handeln, will ich danach nie wieder Beschwerden über die Uneinheitlichkeit hören.
Das ist ja, da geistert ja das Zauberwort Mischverwaltung. Und das ist eine kleine Anmerkung. Und das ist ja auch so typisch die Macht der Juristen manchmal.
Das sind die Juristen der ersten Art, die ich vorhin genannt habe.
Ja, ja, nicht der sozusagen der Fraktion Verhinderer. Sie schmeißen mit einem solchen Begriff, das haben wir alle schon mal im Studium irgendwo, können wir das irgendwie einordnen, dass es sowas gibt. Es ist kompliziert, ja, und dann setzt sich das fest. Und dann guckt keiner die Ebene tiefer, die etwa Indra Spieker ja auch geschaut hat. Letzte Frage. Ich würde fast wetten, wenn ich eine Umfrage mache, wofür das I in BFDI steht, bei Menschen, die durchaus mit Datenschutz vertraut sind, dass es eine relativ hohe Fehlerquote gibt. Informationsfreiheit ist ja auch nur ein relativ kleiner Bereich, dann auch hier innerhalb der Behörde. Das ist jetzt gar nicht etwas, glaube ich, was sich so ohne weiteres ändern lässt. Es sei denn, das Vorhaben der Bundesregierung, ein Transparenzgesetz zu erlassen und das Informationsfreiheitsrecht auf diese Art und Weise einmal zu modernisieren und rundum zu erneuern, kommt auf die Tagesordnung. Ich habe relativ wenig Informationen, was aus diesem Vorhaben eines Transparenzgesetzes geworden ist. Wissen Sie mehr?
Also wir haben den Bereich übrigens auch intern verstärkt. Es gibt ein eigenständiges Referat für den Bereich, das immer noch Unterstützung von anderen natürlich dazu bekommen kann. Wir haben steigende Zahlen, wo wir in Anspruch genommen werden. Wir sind auch selber besseres Vorbild mit unserer präaktiven Veröffentlichung von immer mehr Themen und auch der sogenannten Access for One, Access for All. Also wenn einer was abfragt, wir damit merken, es ist von Interesse, veröffentlichen wir es sofort für alle. An der Stelle, was wir auch anderen empfehlen und übrigens auch Fortschritte merken. An manchen Stellen, Sie haben vorhin den Prozess gegen das Innenministerium genannt, wo es darum ging, dass Leute pseudonym eigentlich auch fragen müssen, ist man Rückschritt, aber an anderen Stellen merken wir auch, dass die Bearbeitung besser wird, aktiver wird an den Stellen. Ich hoffe tatsächlich, dass die Koalition ihren Worten noch Taten folgen lässt, ein Transparenzgesetz kommen lässt. 2006 mag das Informationsfreiheitsgesetz noch einigermaßen auf der Höhe der Zeit gewesen sein. Wir sind längst überholt worden, nicht nur von Bundesländern und anderen Staaten in Europa, sondern auch zumindest von der Gesetzeslage her auch längst weltweit. In Lateinamerika, Afrika und Asien sind einige schon weiter. Wir brauchen ein Update an der Stelle. Weniger Versagungsgründe, die Gebühren müssen in Frage gestellt werden. Es braucht eine anonyme und pseudonyme Antragstellung, weil manche Menschen brauchen diesen Schutz an der Stelle. Das präaktive Veröffentlichen in Transparenzportalen, in maschinenlesbarer Form, alles das gehört dazu. Ich weiß, dass daran gearbeitet wird, dass immer wieder auch von den Menschen, die das machen, der Kontakt gesucht wurde. Und zuletzt auf einer öffentlichen Veranstaltung, deswegen kann ich es zitieren, ist gesagt worden, aus der Sicht der Fachleute wären sie soweit.
Das spricht das Licht. Das ist eine politische Entscheidung, die da noch getroffen werden
muss. Ja, ich habe leider festgestellt, dass selbst politische Freunde, mit denen ich also zusammen begonnen hatte, ins Parlament zu gehen, aus allen Parteien, die damals große Anhänger der Transparenz waren, in dem Augenblick, wenn sie selber in leitende Funktionen in einem Ministerium kommen, die Informationsfreiheit als lästig empfinden. Und natürlich gibt es Menschen darunter, die einen wahnsinnig machen. Also jemand stellt einen Informationsfreiheitsantrag, bei dem ich mir schon denke, gut, ist dein gutes Recht, finde ich überflüssig persönlich, aber ist dein gutes Recht. Zwei Tage später kommt der Antrag auf Bereitstellung aller Informationen zu dem Informationsfreiheitsantrag. Also welche E-Mails sind schon gegangen? Wir schicken ja dann nur eine E-Mail, bitte Informationsstand machen. Zwei Tage später kommt der Antrag auf zu dem Antrag, dass solche Leute beschäftigen einen ohne wirklichen Erkenntnisgewinn. Aber es gibt natürlich Möglichkeiten, wenn jemand total übertreibt, einzugreifen. Und beim anderen, es ist das Recht von Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern, von dem Staat, den sie bilden, sie sind keine Untertanen davon, den sie bilden, Rechenschaft darüber zu verlangen, aufgrund welcher Informationen welche Entscheidung getroffen wurde.
Interessanterweise habe ich den Satz, den Sie gerade gesagt haben, auch schon verschiedentlich gehört bei Versuchen, so mal, ja, bei Menschen, die ein bisschen mehr wissen, weil sie an Sachen beteiligt sein könnten oder sind, herauszufinden, was aus dem Transparenzgesetz geworden ist. Nämlich die Bemerkung, naja, das fordert man, solange man in der Opposition ist. Und wenn man an der Regierung ist, dann hat man nicht mehr so große Lust auf Transparenz.
Ach doch, auch in der Regierung gibt es welche. Ich sprach von welchen, die jetzt selber in den Häusern sind, die dann die Ressourcen natürlich für die Bearbeitung zur Verfügung stellen müssen. Ich habe da aber auch eine schöne Erfahrung gehabt. Wir hatten eine Kontrolle angekündigt. Auch da können wir natürlich jetzt viel strategischer kontrollieren, weil wir mehr Menschen für diese Aufgabe haben als früher. Und dann bekam ich den Anruf einer Staatssekretärin, man hätte ja mit diesen ganzen Energie- und Pandemie-Geschichten so viel zu tun gehabt, man hätte auf diese Prozesse nicht so gut achten können, man hätte so viele Anfragen bekommen. Sie seien im Augenblick in der Verbesserung, ob man noch ein halbes Jahr warten könnte mit der Kontrolle. Ich fand das durchaus ein überzeugendes Argument. Wir haben tatsächlich ein halbes Jahr später, aber die Akten der letzten 5 Jahre uns angeschaut und dann kamen meine Leute zurück und dann schrieb ich nach deren Bericht einen Brief und sagte, also ich erinnere mich noch gut an unser Telefonat, ich darf Ihnen vermelden, wir haben noch nie ein Ministerium angetroffen, das derartig gut organisiert ist und das gilt für alles in den 5 Jahren. Also wir hatten tatsächlich Schwierigkeiten, noch 1-2 Empfehlungen im Rahmen des heute bestehenden Rechts zu machen. Das wird natürlich noch gesagt, überlegt euch präaktiver zu veröffentlichen und so. Aber das war gut organisiert, da war alles in der Zeit. Die haben also ihr Licht auch unter den Scheffel gestellt.
Allerletzte Frage, Herr Kelber, wahrscheinlich die Frage, die Ihnen am meisten gestellt wird diese Woche. Man kann sie ja so schwer auf der Parkbank sich vorstellen. Was wird denn jetzt aus Ihnen, wenn Sie die Tür zuschließen Ende der Woche?
Das wird man noch ein Stückchen abwarten müssen. Ich habe mein Amt so verstanden, dass ich bin direkt oder indirekt für die Aufsicht über viele Unternehmen auch zuständig gewesen. Ich habe mich nicht frühzeitig auf Suche nach einem Job gemacht. Es gibt, wie man weiß, bei solchen öffentlichen Ämtern Übergangsregelungen, so dass ich mir in Ruhe angucken kann, was kommt und auch nicht alles akzeptieren muss, was kommt. Ich werde nicht das Gegenteil von dem für richtig erklären, von das ich bisher gesagt habe.
Dann wünschen wir Ihnen dabei gutes Gelingen und vor allen Dingen die Ruhe, die Sie gerade auch selber angesprochen haben, die dann sicherlich gut tut. Dann wünschen wir Ihnen einen guten Sommer auch. Das scheint ja im Moment auch tatsächlich die Aussicht zu bestehen und sind mal gespannt, wo wir uns dann wieder begegnen, in welchem Kontext wir uns dann wieder begegnen. Vielen lieben Dank, Herr Kälber.
Herzlichen Dank fürs Interesse am Thema.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.